Was wissen Sie über den Gesundheitszustand des Great Barrier Reefs?
Nothing. Just heard that it's not as good as it used to be, but nothing specifically.
Well, I know that it's dying as a result of global warming. I think I heard maybe 80% of the coral has been bleached or something awful like that.
I haven't heard anything of the Great Barrier Reef.
No, that it's not doing too well.
Well, I guess it's a bit unhealthy right now.
The health of the Great Barrier Reef, it's all I know is that it's getting worse and worse, and it's devastating.
I know that one end of it is dying fairly quickly. And I guess the other end is healthy, and that's about all I know about it.
Eine nicht repräsentative Umfrage unter Passanten in den Straßen von Melbourne darf aber durchaus als Gradmesser verstanden werden, auf was für Informationen, sprich Medienberichte, diese Passanten sich stützen. Aufsehen erregten zum Beispiel jüngste Berichte in britischen oder amerikanischen Medien inklusive Social Media, die den angeblichen Tod des weltgrößten Korallenriffs, dem Great Barrier Reef, beklagten und mit einem Nachruf für immer von ihm Abschied nahmen. Andere Berichte hingegen schossen in die komplett entgegengesetzte Richtung und wuschen das Riff rein. Nichts laufe schief, es sei in absolut bester Gesundheit. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte, meint David Wachenfeld von der Great Barrier Reef Marine Park Authority bzw. der Marineparkbehörde in Townsville. Er ist für die Gesundung bzw. Wiederherstellung des Riffs zuständig.
Both of those extreme opinions are very, very badly wrong. And the truth is somewhere in the middle. The reef is still resilient. It still bounces back from impacts. It is still an amazing, natural, diverse, beautiful place. But it is under severe pressure, particularly from long-term impacts of climate change.
Für übertrieben hält die Todesnachrichten auch Dr. Sebastian Ferse vom Leibniz-Zentrum für marine Tropenökologie in Bremen, Deutschland.
Das, was wir momentan sehen im Great Barrier Reef, auch wenn es nicht komplett tot ist, also vor allem dieser eine Bericht, der rausgekommen ist und so ein Nachruf aus Great Barrier Reef geschrieben hat, das halte ich für übertrieben. Aber es sind doch sehr ernste Nachrichten, die wir sehen, vor allem aus dem Great Barrier Reef. Es gibt im nördlichen Bereich oder im nördlichen Drittel einzelne Riffe, die zu 100% tatsächlich abgestorben sind durch die Auswirkungen dieser Bleiche zu Beginn des Jahres. Und das ist sehr ernst, vor allem da Riffabschnitte betroffen worden sind im nördlichen Teil des Riffs, von denen wir bisher gedacht haben, die sind eigentlich sehr widerstandsfähig und die bisher noch nicht betroffen wurden von solcher Bleiche. Und wir haben jetzt gesehen, dass selbst Riffe, wo wir dachten, die Faktoren, der Zustand des Riffs ist eigentlich so gut, dass die mit solchen Stressfaktoren gut umgehen können, dass selbst die durch diese extreme Bleiche dieses Jahr betroffen waren. Und deswegen, das ist kein gutes Zeichen, vor allem, wo wir davon ausgehen müssen, dass solche Ereignisse, wie wir es momentan gesehen haben, also diese Temperaturanomalie, dass das in Zukunft regelmäßiger auftreten wird. Und die Kombination von, das ist ein globaler Faktor, das betrifft Riffe weltweit, dass das regelmäßiger auftritt und gleichzeitig eben noch zu wenig lokal getan wird für den Schutz von Riffen, dass also Riffe nach wie vor stark überfischt werden, stark von Nährstoffeintrag betroffen sind. Diese Kombination ist eine toxische Kombination und es ist ja stark anzuzweifeln, dass Riffe dem auf Dauer gewachsen sein werden, wenn wir nicht massiv gegensteuern.
Klimawandel bzw. globale Erwärmung sowie Überfischung sind die zwei großen Übeltäter im Korallensterben. Hinzu kommt die stetig zunehmende Küstenbebauung, die verschmutztes Wasser in das Riff leitet. Abgestorben sind in diesem vergangenen heißen Sommer in Australien tatsächlich einige Korallen. Das räumte selbst die Marineparkbehörde in Townsville ein. Fast ein Viertel der Korallen, also rund 22%. Grund sei die schlimmste Korallenbleiche, die das Riff je erlebt hatte. Sie geht auf das Wetterphänomen El Niño zurück und den Anstieg der Meerestemperaturen durch den Klimawandel. Allerdings, so die Marineparkbehörde weiter, sei die Korallendecke in den 3 Jahren vor der jüngsten Bleiche insgesamt um 19% gewachsen. Das Korallenabsterben sei keine Neuerscheinung. Das geschehe schon seit 20 oder 30 Jahren, sagt David Wachenfeld. Über den Daumen hinweg sah das Great Barrier Reef nach wie vor ein belastbares ökologisches System.
probably the most important thing for people to understand is that the Great Barrier Reef is absolutely enormous. If you actually put the marine park on a list of the countries of the world ordered by size, about two-thirds of the countries of the world are smaller than the Great Barrier Reef Marine Park. So when we talk about the health of it, it's important to realize that it's in different health in different places. So the Great Barrier Reef is under enormous pressure at the moment. It's under pressure from climate change, degraded water quality, coastal development, the effects of some kinds of fishing. And what that means is that some places of the reef are really struggling and they're in decline, but other places on the reef are really healthy and they're doing very, very well. Overall, we think that the Great Barrier Reef has been in decline for 20 or 30 years, and we understand that we need to do more to protect it into the future if we want to stop that decline. But it's still a huge resilient system.
Das Great Barrier Reef ist das größte organische Gebilde der Welt und somit auch weltweit das größte Korallenriff. Es erstreckt sich über 2300 Kilometer entlang der Nordostküste Australiens, vom nördlichsten Punkt Queenslands bis hinunter nach Bundaberg. Seine Fläche beträgt über 340.000 Quadratkilometer. Das ist etwa so groß wie Deutschland. Im Vergleich dazu, das Belize Reef in der Karibik als das weltweit zweitgrößte Riff ist mit seiner Länge von 290 Kilometern etwa 10-mal kleiner als das Great Barrier Reef. An dritter Stelle mit einer Länge von 280 Kilometern tritt das Ningaloo Reef in Westaustralien. Berühmt gemacht haben das Great Barrier Reef die Korallenriffe. Sie sind eine der ganz großen Touristenattraktionen. Doch die normalerweise farbenprächtigen Meerestiere machen nur 7% des Marineparks aus. Der Rest besteht aus einer außergewöhnlichen Mischung aus Seegras, Mangroven, Sand oder Algen und Schwammgärten in einer Tiefe von 35 Metern bis zu 2 Kilometern. Diese bieten Lebensraum für eine riesige Anzahl an verschiedensten Meerestieren, wie Schildkröten, Krokodile, Quallen, Würmer, Weichtiere, 1600 verschiedene Fischarten, darunter auch Haifische, Rochen, Wale und Delfine.
Das Great Barrier Reef oder Korallenriff im Allgemeinen sind nicht nur wichtig für Meerestiere, für das Meer, die Touristen, sondern auch für die davorliegenden Küstenbereiche und demzufolge für den Menschen, sagt Dr. Ferse vom Leibniz-Zentrum in Bremen.
Also ich denke, Australien ist natürlich ein Beispiel, wo der Tourismus eine besonders große Rolle spielt. Das sind 6 Milliarden Dollar pro Jahr, die erwirtschaftet werden vom Tourismus am Great Barrier Reef. Das ist ein nicht unwesentlicher Anteil am gesamten Bruttosozialprodukt Australiens. Aber für andere Länder, man denke an Länder im Pazifikraum zum Beispiel, die keine große Tourismusinfrastruktur haben, da spielen Riffe hauptsächlich eine andere Rolle, und zwar als zum einen als Küstenschutz und zum anderen als Kinderstube von Rifffischen oder von Fischen, die eine wesentliche Nahrungsgrundlage darstellen. Also Riffe sind eine Kinderstube. 25% aller Fischarten, die im Meer vorkommen, treten tatsächlich in Riffen auch auf, obwohl Riffe global gesehen eine sehr kleine Fläche nur haben. Weniger als 1% der Meere sind von Riffen bedeckt. Und deswegen haben sie eine außerordentlich hohe Rolle für Biodiversität, für Biomasseproduktion und für Küstenschutz und stellen direkt oder indirekt die Lebensgrundlage von 500 Milliarden Menschen dar weltweit, die also auf Riffe angewiesen sind, zum Beispiel durch Tourismus, aber eben auch durch Fischfang und durch Produkte, die sie aus Riffen entnehmen.
Korallenriffe wie das Great Barrier Reef stehen unter enormem Druck. Klimawandel, Wasserverschmutzung und Überfischung setzen ihnen zu.
Ja, Korallenriffe sind tatsächlich weltweit bedroht. Es gibt natürlich regionale Unterschiede, aber klimatische Veränderungen, wie wir sie momentan sehen, sind eben globaler Natur. Und gerade das rapide Ansteigen oder die rapide Veränderung von chemischen Parametern im Wasser, also pH-Wert und von Wassertemperatur, ist ein globales Phänomen, das natürlich mit regionalen Unterschieden, aber trotzdem global Riffe beeinflusst. Das ist der eine globale Faktor. Und zum anderen sind Riffe weltweit bedroht durch Faktoren wie Überfischung, Nährstoffeintrag und Habitatzerstörung durch Küstenbebauung. Also das sind tatsächlich momentan Faktoren, die weltweit Riffe ganz stark bedrohen.
In der Bemühung, die Gesundheit der Riffe zu erhalten oder in den meisten Fällen wiederherzustellen, werden so weit wie möglich ernst genommen. Auch hat sich hier eine Industrie etabliert, die sich auf die sogenannte Restauration der Riffe spezialisiert. Nun, was bedeutet eine solche Restauration und wie funktioniert sie? Dr. Ferse erläutert.
Das passiert zum einen durch Transplantation von Korallen und durch Versuche der Wiederansiedlung, zum anderen durch Schaffung von künstlichen Riffstrukturen, die also erstmal mit lebenden Korallen nichts zu tun haben, aber im Wesentlichen auch durch Schutzmaßnahmen. Also die beste Restauration ist eine passive Restauration, wo man versucht, Korallenriffe vor negativen Einflüssen zu schützen. Und wir, unser Zentrum, sind an verschiedenen von diesen Aspekten beteiligt. Also wir beschäftigen uns in unserer Forschung, die weltweit stattfindet. Wir haben keinen regionalen Fokus. Wir arbeiten weltweit in den Tropen und versuchen zum einen zu verstehen, was sind die negativen lokalen Faktoren, die Riffe bedrohen. Also Überfischung zum Beispiel, Nährstoffeinleitung und insofern Wissen zu generieren, was von lokalen Entscheidungsträgern genutzt werden kann, um Riffe besser zu schützen und nachhaltiger zu nutzen. Wir hatten bisher auch Projekte zu Riffrestauration, wo wir uns also den Erfolg von verschiedenen Maßnahmen, Korallentransplantation, künstliche Riffe, angeschaut haben, dass man also direktes, praxisrelevantes Wissen auch erzeugt, was für Restaurationsmaßnahmen benutzt werden kann.
Die beste Restauration, wie Dr. Ferse erläuterte, ist allerdings eine passive Restauration, das heißt Restauration durch Schutzmaßnahmen. Um solche bemüht sich die Marineparkbehörde für das Great Barrier Reef, so ihr Restaurationsprojektleiter David Wachenfeld. Mit zum Beispiel Ankerverbot für gewisse Schiffe, der Einrichtung eines Zonenplans, in dem vorgeschrieben ist, wer was wo tun darf oder unterlassen muss. Eine weitere umfangreiche Maßnahme ist die Bekämpfung der Seesterne, die sich durch die Wasserverschmutzung bedrohlich ausgebreitet haben.
There's a whole range of measures to protect the Great Barrier Reef. The sorts of things that we do actually inside the marine park are we put in place systems to prevent people from anchoring on coral, to protect it from that. We have a very important program to kill the crown of thorn starfish, which is a natural inhabitant of the Great Barrier Reef, but its populations undergo outbreaks because humans have polluted the water of the Great Barrier Reef. By killing that coral predator, we can maintain coral at a higher level than it would otherwise be, in particular older adult coral that can reproduce and kickstart the next generation. And then probably the most important thing that we do on a daily basis in the marine park is that we manage what we call our zoning plan. The zoning plan is a bit like a town planning scheme. It says what kinds of activity you can undertake in which places. And in particular, it controls what kinds of fishing activity people can do in different places. So some kinds of fishing are completely prohibited in the Great Barrier Reef. There's no fishing with explosives or poisons allowed, as there are in many other coral reef areas of the world. But we do have netting, we have trawling, we have hook and line fishing. And those activities are allowed in different places in order to protect the biodiversity of the marine park.
Immer mehr ins Gespräch kommt die Korallenzucht im Labor. Hier macht sich insbesondere das Leibniz-Zentrum in Bremen stark.
Ja, in diesem Projekt geht es darum, sich das Ansiedlungsverhalten von Larven von einer bestimmten Korallenart anzusehen, die brütet. Das heißt also Larven produziert, die sich direkt danach wieder ansiedeln können an Substraten. Also es gibt bei Korallen zwei verschiedene Arten der Reproduktion. Einmal ist das Massenleichen, was man im Great Barrier Reef ja auch kennt, und dann sind es brütende Korallen, die Larven erzeugen, die eigentlich direkt in der Lage sind, sich anzusiedeln. Und diese Art von Korallen werden hier verwendet. Man guckt sich die Larven an und schaut das Ansiedlungsverhalten auf fünf verschiedenen Arten von künstlichen Substraten an, um herauszufinden, ob man durch eine bestimmte Konfiguration von diesen Substraten die Ansiedlungsrate von diesen Korallen positiv unterstützen kann. Das ist jetzt ein experimenteller Ansatz, also das befindet sich komplett in der Entwicklung. Insofern ist es noch nicht großflächig zum Einsatz gekommen, sondern es ist ein Industrieprojekt, das in der Zusammenarbeit mit einem Industrieunternehmen hier an der Uni Bremen stattfindet. Und das Ziel davon ist zunächst mal Aquaristik. also Aquarienbesitzer, und da eben zur sexuellen Vermehrung von Korallen einen Beitrag zu leisten, kann aber dann eben auch verwendet werden für die Restauration von Riffen anhand von sexuell produzierten Korallenfragmenten.
Federführer dieses Forschungsprojekts ist Dr. Andreas Kunzmann. Seine Vorstellung ist es, widerstandsfähige Korallen zu züchten und zu verbreiten. Doch in einem Interview mit dem Magazin Spiegel zeigte sich Kunzmann trotz allem skeptisch. Selbst wenn sein Labor im größeren Maßstab widerstandsfähige Larven züchten und diese auf gefährdete Riffe setzen kann, langfristig werde man das Sterben nicht aufhalten können. Der Stress für die Korallen sei einfach zu groß. Statt Korallen anzusiedeln, sollte man lieber radikal den Stress für die noch Lebenden verkleinern. Dazu müsste aber, so Kunzmann weiter, die Erdbevölkerung auf 2 Milliarden Menschen beschränkt werden. Trotzdem, das Labor forscht weiter, auch mit der Aussicht, dass eine erfolgreiche Korallenzucht vorerst nicht für die Rettung des Great Barrier Reefs eingesetzt wird, sondern eher dafür, die weltweite Nachfrage des Hobby-Aquariumsbesitzers an Korallen zu befriedigen, meint Dr. Ferse.
Das könnte man boshaft so ausdrücken, ja, genau. Da kommt das halt her, weil im Aquarienbereich natürlich Korallen oder Organismen aus dem Riff einen sehr hohen ökonomischen Wert darstellen. Es sind ungefähr 200 Millionen Dollar pro Jahr, die da umgesetzt werden an Geld mit im Handel mit Rifforganismen. Und insofern ist das eine hohe ökonomische Bedeutung, die auch eine ökologische Komponente hat, weil bisher eben viele Organismen aus dem Riff entnommen werden für diesen Handel. Und insofern ist dann die Nachzucht, die erfolgreiche Nachzucht, und da gehört diese Wiederansiedlung auch dazu, schon ein Beitrag zum Riffschutz natürlich. Also es hat eine ökonomische Komponente, eine starke ökonomische Komponente, aber auch ökologische Auswirkungen. Und sekundär kann man natürlich dann die Ergebnisse für Riffrestauration benutzen.
Die Bremer Forscher sind allerdings nicht die einzigen, die sich mit der Korallenzucht beschäftigen. Die Marineparkbehörde in Townsville kennt das Bremer Projekt nicht, arbeitet aber mit ähnlichen Programmen von Forschungsinstituten und Universitäten in Australien und in den USA. David Wachenfeld hegt jedoch Zweifel, das Great Barrier Reef mittels eines solchen Programms retten zu wollen, scheitert womöglich an der enormen Größe des Riffs. Die Priorität läge bei der Reduzierung der globalen Erwärmung und der Verbesserung der Wasserqualität.
Unfortunately, I'm not aware of the specific research at the University in Bremen, but we are working with scientists at research institutions and universities both in America and in Australia, looking at possible ways of breeding coral and restoring coral reefs. Now, that's probably a great idea for the future. It may well be an important management tool in a few years' time, but we don't have that tool ready to go now. And one of the biggest problems with restoration tools will always be the scale at which they can operate. So the Great Barrier Reef is absolutely enormous. It has 348,000 square kilometers, and at least 20% of that is coral reef area. We're never going to be able to restore the entire Great Barrier Reef. So while restoration may be an important tool in the future at local scales, our main emphasis has to remain focused on reducing those big threats, particularly climate change and degraded water quality.
Das Great Barrier Reef ist seit 1981 als Weltnaturerbe anerkannt. UNESCO drohte jedoch, diesen Status zu entziehen, falls die Regierung in Canberra nicht mehr unternehme, um das Riff zu erhalten. Eine Hoffnung besteht im diesjährigen vom Wetterbüro vorhergesagten durchschnittlichen Sommer. Für die Erholung der gestressten Koralle sei dies eine gute Nachricht, meint die Marineparkbehörde. Mit der Hoffnung auf gutes Wetter sowie den sofortigen Schutzmaßnahmen wie Fischerei und Ankerverbot, der Einrichtung eines Zonenplans und der Vernichtung der Seesterne alleine ist es aber noch nicht getan, meint Dr. Ferse. Australien könnte mehr tun, das einzigartige Ökosystem Great Barrier Reef gesund zu erhalten.
Also wenn ich mir angucke, was an Politik vor allem zum Beispiel in Australien betrieben wird momentan, mit dem großen Fokus auf Kohleproduktion und mit der Genehmigung von Häfen im Great Barrier Reef und dass auch zu wenig getan wird gegen die Überdüngung von Riffen, dann denke ich, dass ja, es wird noch zu wenig getan für den Schutz von Riffen. Und wenn selbst ein Land wie Australien, was es sich eigentlich wirtschaftlich leisten kann, eben mehr für den Schutz zu tun und für das die Riffe eine so hohe ökonomische Bedeutung auch haben, wenn selbst solche Länder es nicht schaffen, wirksam Maßnahmen zum Schutz ihrer Riffe zu ergreifen, wie soll es dann in den Ländern, in den Tropenregionen sein, die eben auf einem anderen Entwicklungsstand sind und nicht die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung haben, um ihre Riffe zu schützen. Also da müssen Länder wie Australien, denke ich, mit gutem Beispiel vorangehen. Und da bin ich momentan ziemlich pessimistisch. Da sehe ich also die entsprechenden Signale leider noch nicht.